ARD Sounds.
Der 26. April 2026 ist ein wichtiges Datum in der Sportgeschichte. An diesem Tag ist Sebastian Sawe einen Marathon in unter 2 Stunden gelaufen, als erster Mensch überhaupt. Die genaue Zeit? 1 Stunde, 59 Minuten und 30 Sekunden. Marathonläufer, wie schnell können sie noch werden? Unsere Frage in dieser IQ-Folge.
IQ. Wissenschaft und Forschung.
Hallo, ich bin Birgit Magira und ich gebe die Frage weiter an Carsten Köhler. Er ist Ernährungswissenschaftler und hat an der TU München eine Professur für Bewegung, Ernährung und Gesundheit. Herr Köhler, lange hieß es Marathon unter 2 Stunden, kaum eine Chance. Waren Sie jetzt überrascht, als die Marke doch gerissen wurde?
Ich bin eigentlich überhaupt nicht überrascht. Man hat das auch so ein bisschen erstens munkeln gehört und zweitens haben sich ja auch in den letzten 10 Jahren die Läufer sukzessive an diese Grenze herangepirscht. Also es war eigentlich eine Frage der Zeit, wann diese Schallmauer bricht. Und sie ist ja auch witzigerweise nicht nur von ihm gebrochen worden. Der Zweitplatzierte, dessen Namen keiner kennt, der hat es auch geschafft. Nur über den redet jetzt keiner.
Yomif Kechelcha aus Äthiopien, ich habe es gerade nachgeschaut, der kam als Zweiter ins Ziel, war nur 11 Sekunden hinter Sebastian Sawe und damit eben auch noch unter 2 Stunden. Und bevor wir uns jetzt gleich anschauen, welche Faktoren da reinspielen in so eine extreme Leistung, kurzer Überblick über die Entwicklung. Die beginnt vor 130 Jahren.
Als bei den Olympischen Spielen 1896 das erste Mal offiziell ein Marathon gelaufen wurde, es waren damals etwas mehr als 40 Kilometer, da brauchte der Gewinner, Spyridon Louis, knapp 3 Stunden für die Strecke. Die erste Bestzeit über die auch heute noch gültige Marathondistanz, 42,195 Kilometer, stammt aus dem Jahr 1908. John Hayes schaffte es in London in 2 Stunden und 55 Minuten. Damals liefen vor allem Amateure. Die Laufdisziplin kam in Mode, Marathonläufe gab es bald regelmäßig und zack, ein Jahr später schon lief ein Konkurrent dieselbe Strecke in London fast 7 Minuten schneller. Im Jahr 1925 dann lag die Bestzeit schon unter 2,5 Stunden. Seit den 50er Jahren haben sich die Langstreckenläufer dann Schritt für Schritt weiter Richtung 2 Stunden gearbeitet. Vor allem, weil die Langstrecke immer mehr Profisport wurde. Vor 8 Jahren, da ist Eliud Kipchoge aus Kenia schon ganz nah an die 2-Stunden-Grenze herangerückt. In Berlin, nur 1 Minute und 39 Sekunden fehlten ihm noch. Und nun Sebastian Sawe, ebenfalls Kenia, in London mit 1 Stunde, 59 Minuten und 30 Sekunden. Und der Zweitplatzierte nur ein paar Sekunden hinter ihm. Das heißt, gleich 2 Läufer haben die magische Grenze durchbrochen.
Und die Frage ist, wie hat er das geschafft? Herr Köhler, wenn wir auf den menschlichen Körper schauen und die Leistungsfähigkeit, die da drin steckt, was ist so der wichtigste Faktor, die wichtigste Stellschraube, auch im Vergleich zu, alle sind super trainiert, alle sind da oben an der Spitze, wo ist der entscheidende Faktor, wo man noch was rausholen kann und dann eben unter diese 2 Stunden kommt?
Also es gibt unendlich viele Faktoren und ich glaube, das eine ist natürlich die technische Entwicklung. Ich glaube, die Schuhe haben da enorm zu beigetragen. Da bin ich jetzt tatsächlich nicht der Experte für, aber wie gesagt, da gibt es klare Belege. Und das andere, und ich denke, da werden wir gleich drüber reden, ist tatsächlich einfach die Optimierung im Grunde genommen des Stoffwechsels durch Training, durch Ernährung vor und während dem Rennen, dass ich wirklich so viel Energie wie möglich in so kurzer Zeit wie möglich abrufen kann. Also je mehr Energie pro Zeit ich umsetze, desto schneller laufe ich. Aber da gibt es natürlich auch gewisse Limits, sonst ermüde ich nämlich zu schnell. Und genau diese Balance zu finden, das ist gewisserweise die Kunst. Und ich brauche auch eine sehr, sehr gute Ernährungsstrategie während des Wettkampfs, aber eigentlich auch während der Vorbereitung, während dem Training, um das wirklich absolut zu optimieren.
Um sich es nochmal vor Augen zu halten, wenn man es umrechnet, da ist einer knappe 2 Stunden mit über 20 km/h durchgelaufen. Ja. Das, also so schnell radel ich, glaube ich, nicht. Ich weiß es nicht.
21 km/h, genau. Ja, also genau. Viele Leute haben ohne E-Bike Probleme, das zu schaffen, richtig.
Ich mag den Vergleich normalerweise nicht so gern, Auto, Motor und menschlicher Körper, aber in dem Fall vielleicht nochmal, um es deutlich zu machen. Also, die Energie kommt rein über Kalorien, über Essen und Trinken und dann muss ich es in Leistung umsetzen. Und Wenn ich es richtig verstanden habe, ist ein Knackpunkt die Sauerstoffaufnahme, oder? Wie viel Sauerstoff kriege ich durch meine Lungen ins Blut? Ist das richtig?
Genau, also der Vergleich mit dem Auto, dem Verbrennermotor, ist relativ gut, weil am Ende ist es tatsächlich so, dass wir die Energie, die wir beim Sport umsetzen, es ist eine Ausdauerbelastung, die setzen wir mehr oder weniger exklusiv durch einen Verbrennungsprozess um. Ja, das nennen wir aeroben Stoffwechsel. Und für den Hobbyläufer gilt das nicht, aber für den Profi, die laufen nahezu als einzigen Brennstoff auf Kohlenhydraten.
Warum?
Ja, warum? Weil die Kohlenhydrate sind die schnellere Energiebereitstellung und ich brauche, um eine bestimmte Menge an Energie zu erbringen, brauche ich weniger Sauerstoff. Ich sag mal, diejenigen, die sich ein bisschen in der Chemie, in der Oberstufe damit geärgert haben, die haben die Fettsäuren gelernt, die hatten viele Kohlenstoff, vielen Wasserstoff und wenig Sauerstoff und die Kohlenhydrate, die haben ein Verhältnis von Kohlenstoff zu Sauerstoff von 1:1. Deswegen, das ist reine Chemie oder Biochemie, brauchen wir etwa 10% weniger Sauerstoff, wenn wir Kohlenhydrate verbrennen.
Also Kohlenhydrate ist einfach der bessere Energielieferant im Vergleich zu Fett.
Genau, in dem Fall ist es der bessere Energielieferant. Wenn ich jetzt ein Ultraläufer bin und 20 Stunden laufe, dann habe ich wieder Probleme und dann kann ich besser auf Fett zurückgreifen. Aber wie gesagt, diese Marathonläufer, die um diese 2 Stunden herumlaufen, die laufen auf nahezu 100% Kohlenhydrate, ja. Und wie gesagt, dafür brauche ich aber eben, ja, denn ich brauche den Sauerstoff und der ist, wie gesagt, in dem Sinne leistungslimitierend. Deswegen haben alle unsere Ausdauerläufer eine sehr hohe sogenannte VO2 Max. Das ist die maximale Menge an Sauerstoff, die wir umsetzen können. Und das dürften so zwischen 80 und 85 Milliliter pro Kilogramm Körpergewicht pro Minute sein. Das heißt also, der Sebastian Sabe, ich schätze ihn jetzt mal so grob auf 50 Kilo, das wären also 4 Liter Sauerstoff, die er pro Minute umsetzt. Ja, und das ist der Sauerstoff. Und dann haben wir ja schon über die Kohlenhydrate gesprochen. Das ist der Brennstoff. Und da sind wir jetzt beim Auto. Wir haben einen gewissen Tank, den wir zur Verfügung haben. Anders als beim Auto können wir aber während dem Rennen auch noch zusätzlich Energie zuführen, während dem Laufen auftanken. Und auch hier ist es eben genau, witzigerweise die Kunst, die Balance so zu finden, dass ich ja meinen letzten Tropfen auch wirklich an der Zielgeraden erst verbrenne und nicht schon vorher. Das ist was, was vor allem die Hobby-Marathonläufer gerne kennen.
Das ist der Hungerast, oder?
Der dann irgendwann kommt, genau. Dann sind die Kohlenhydratreserven entleert. Ja, und dann habe ich genau das. Ich muss auf einmal meine Fettreserven anzapfen, deutlich größerer Menge. Und das funktioniert eben in der Regel nur, indem ich meine Intensität reduziere. Und deswegen brechen halt viele unter den Hobbyläufern so um 1:30, 1:35 ein. Also das ist das Typische. Wie gesagt, den Profis passiert das nicht. Deren Tanks sind groß genug und die haben auch die Fähigkeit, auch während der Belastung eben optimal noch nachzutanken. Das maximal Mögliche, das ist allerdings auch, muss man sagen, begrenzt und doch etwas, was man trainieren kann.
Spannender Begriff, über den ich gestolpert bin in der Vorbereitung, train the gut. Also der Darm muss auch trainiert werden, um diese vielen Kohlenhydrate dann wirklich zu verstoffwechseln und weiterzuleiten?
Genau. Das train the gut bezieht sich eigentlich eher auf das, was während dem Rennen oder während auch dem Training passiert, ist, dass ich meinen Darm, der unter Belastung einfach deutlich weniger durchblutet ist als unter Ruhe, dass ich den daran gewöhne und auch trainiere, auch während der Belastung eben ja, die normale Verdauungs- und Aufnahmeleistung zumindest teilweise zu erbringen. Ja, ich kann keine Mahlzeit verdauen. Jeder, der das mal probiert hat, direkt nach dem Essen Sport zu machen, wird das wissen. Aber wie gesagt, über Getränke und über Gels vor allem kann ich durchaus Kohlenhydrate zuführen. Ja, die gelangen dann erst in den Magen und über den Magen in den Dünndarm und dort werden sie dann aufgenommen und in den Blutkreislauf abgegeben und dann stehen sie auch der Muskulatur zur Verfügung. Das Problem ist, die Menge an Kohlenhydraten, die ich hier aufnehmen kann, ist unter Belastung limitiert. Früher hat man immer so gesagt, das war etwa so 1 Gramm pro Minute. Ja, inzwischen gibt es bessere Kombinationen an Kohlenhydraten. Durch eine Kombination von Glucose zu Fructose zum Beispiel sind wir inzwischen im Bereich von etwa 1,5 bis fast sogar 2 Gramm pro Minute, die der Darm aufnehmen kann.
Aber da sind wir jetzt bei der Zusammensetzung dessen, was man zuführt. Sie haben die Gels erwähnt, die sich dann so in den Mund reindrücken. Aber der Begriff train the gut, stimmt der dann überhaupt? Wie kann man denn den Darm tatsächlich trainieren?
Ja, also dieser Begriff, ich sag mal, wir forschen noch dran und es ist im Moment noch nicht so ganz klar, wie gut ich meine Kohlenhydrataufnahme verbessern kann. Was ich aber auf jeden Fall verbessern kann, ist wie gut der Magen-Darm-Trakt diese Kohlenhydrate, die ich zuführe, auch verträgt. Ja? Und das Problem ist immer, wenn ich zu viel zuführe und das vom Körper nicht aufgegeben wird, dann gelangt es in den Dickdarm und im Dickdarm freuen sich die Bakterien, die machen dann Gas raus, dann kriege ich Blähungen und Durchfall. Ja? Und also diese Toleranz, das zumindest ist eindeutig auch gezeigt worden, dass man das trainieren kann. Ob, wie gesagt, man auch durch langfristiges Training die Kohlenhydrataufnahme verbessern kann, das ist noch umstritten in der Wissenschaft. Ja. Ich gehe davon aus, dass das Training eben nur in relativ geringem Maße möglich ist und dass wir eher eben jetzt hier auch wieder bei Sebastian Szabo und Co. auch Personen, die haben, wo auch dieser Prozess mehr oder weniger wahrscheinlich aufgrund genetischer Disposition und anderer Faktoren optimal ist, sodass, wie gesagt, also da auch größere Mengen an Kohlenhydraten noch während der Belastung zugenommen werden können und auch verstoffwechselt, sodass am Ende ich einfach mehr Brennstoff an Bord habe und damit ins Ziel komme.
Herr Köhler, die unter 2 Stunden sind jetzt geknackt. Wo ist denn Ihrer Einschätzung nach eine Grenze, auch bei der Optimierung des menschlichen Körpers?
Wenn ich das wüsste, also ich kann nicht in die Glaskugel blicken, ich würde das auch gerne tun, dann würde ich vielleicht auch darauf wetten. Also es gibt einen Kollegen, Michael Joyner in den USA, der hat Simulierungen und rechnet viel und der kommt so auf eine Zeit von 1,55, 1,56 unter optimalen Bedingungen. Das beinhaltet aber immer natürlich Annahmen, die wir machen, schon auf den Werten, die wir aktuell haben. Und wie gesagt, also es gibt natürlich Entwicklungen, die man dann auch nicht vorhersehen kann. Und wir sind in einem absoluten Grenzbereich. Es wird wahrscheinlich oder sehr wahrscheinlich weiter nach vorne gehen, aber nicht, es wird keine Quantensprünge geben. Es sei denn, wie gesagt, es gibt eine technologische Entwicklung. Was jetzt die Physiologie des Menschen angeht, sind wir da auch in einem ausgereizten Bereich. Auch hier verfeinern wir noch an Dingen, aber da reden wir vielleicht über Sekunden und Minuten oder vielleicht um eine Minute, aber nicht um mehrere Minuten, die wir da überhaupt rausholen können. Aber wie gesagt, es gibt auch immer auf der Welt einen extrem großen Pool an potenziellen Läufern. Es braucht am Ende halt in dem Fall wirklich nur eine Ausnahmeperson, die auch wirklich dann nochmal körperliche Merkmale mitbringt. Aber wie gesagt, das ist immer ein Blick in die Zukunft. Der ist schwierig. Ich bin sehr sicher, dass dieser Rekord gebrochen wird. Die Frage ist, wann? Und wir reden über Sekunden wahrscheinlich und nicht um mehrere Minuten.
Und diese Ausnahmeperson im Marathon wird dann wahrscheinlich auch wieder aus Ostafrika kommen. Warum?
Das steht zu vermuten. Es gibt verschiedene Gründe. Wir haben eben schon angedeutet, dass die Höhenexposition, die eine wichtige Rolle spielt, auch das Training im frühen kindlichen und Jugendalter, also Laufen, einfach eine Fortbewegungsart, die dort gelebt wird. Es gibt aber noch andere Faktoren, wie zum Beispiel auch das sehr gute Verhältnis oder das eigentlich optimale Verhältnis von Körpergewicht zu Länge der Extremitäten und auch Körperoberfläche, dass eben auch die Energie und die Wärme zum Beispiel, die erzeugt wird beim Laufen, dass die auch optimal abgegeben werden kann. Also wie gesagt, es gibt nicht diesen einen Grund oder das eine genetische Merkmal. Es sind viele Dinge, die da auch zustande kommen. Deswegen haben wir eben gesagt, diese Läufer aus dem ostafrikanischen Bereich, die ja eigentlich seit Jahrzehnten dominieren.
Und wenn wir dann nur noch im Sekunden- oder Minutenbereich eine Steigerung haben können, wo müsste man da jetzt noch verbessern oder wo verbessern Sie gerade?
Das ist schwer zu sagen. Also am Ende wird an allen Schrauben gedreht. Es ist jetzt nicht so, dass es eine Schraube gibt, an der man drehen kann. Wie gesagt, wir konzentrieren uns primär auf die Ernährung vor und während dem Wettkampf. Und wie gesagt, das ist der Bereich, auf den ich mich fokussiere. Aber wie gesagt, ich kenne Kollegen, die an den Schuhen arbeiten, die an den sonstigen Ausrüstungen arbeiten, die auch nochmal an Getränken arbeiten. Also wie gesagt, im Leistungssport häufig, es gibt diesen schönen Ausdruck der Marginal Gains, die dann aber alle natürlich dazu beitragen.
Der kenianische Läufer Sebastian Szabo ist neulich in London als erster Mensch die Marathondistanz in unter 2 Stunden gelaufen. Und auch noch der Zweitplatzierte, Yomif Kejelcha, war zwar 11 Sekunden langsamer als der erste, aber eben auch noch unter 2 Stunden. Wie das möglich war, hat gerade der Ernährungswissenschaftler Carsten Köhler von der Technischen Universität München erklärt. Vielen Dank.
Vielen Dank.
Und jetzt hätte ich noch einen Tipp zum Weiterschauen in der ARD-Mediathek. Eine frische Doku auch genau zu diesem Thema. Titel: Mein Körper, meine Limits. Wo liegen unsere Grenzen? Ich bin Birgit Magira und freue mich, wenn ihr IQ weiterempfehlt. Bis zum nächsten Mal.